Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sturadio-Sendung. Heute haben wir wieder zwei Vorträge vorbereitet und zwar von einer Veranstaltungsreihe von der Uni Passau. Da haben wir jetzt schon mehrere gesendet und zwar wurde das organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und zwar werden wir gleich hören Philipp Lehnhardt von der LMU München mit dem Vortrag Die Heilung der Welt von Israel, Anmerkungen zur Causa Mbembe. Und im Anschluss Karin Stöckner von der Universität Passau mit dem Vortrag Israelbezogener Antisemitismus und Gender. Das Ganze lief am 17.06. diesen Jahres und genau, wir bedanken uns, dass wir das aufzeichnen durften und heute senden dürfen. Und die Idee, diese beiden Vorträge zu kombinieren, war so ein bisschen sozusagen zwei Aspekte einer ja, momentanen Bewegungslinken zusammenzudenken, nämlich unter dem Stichwort des Antisemitismus bzw. der Erforschung des Antisemitismus als zum einen Bestandteil, zum anderen sozusagen blinden Fleck innerhalb dieser Bewegung. Genau, wir hoffen, dass ihr viel Freude bei den Vorträgen habt. Wie gesagt, jetzt beginnen wir mit Philipp Lehnhardt und wünschen euch dabei viel Vergnügen.
Okay. Ja, also zunächst nochmal vielen Dank für die Einladung.
Ja, den Vortrag, den ihr eben gehört habt, den hat Philipp Lehnhardt gehalten von der LMU München unter dem Titel Die Heilung der Welt von Israel, Anmerkungen zur Causa Mbembe. Und genau nachdem wir uns jetzt mit diesem Vortrag so ein bisschen der Postcolonial Study den Studies angenommen haben, geht es weiter mit einem Vortrag von Karin Stöckner unter dem Titel Israelbezogener Antisemitismus und Gender. Und damit versuchen wir so ein bisschen den Bogen zu spannen von irgendwie der einen politischen Theorie oder die für die radikale Linke relevant ist, vielleicht zur nächsten. Und auch dort quasi zu schauen, wie vielleicht genau Antisemitismus Bestandteil von eben solchen Diskursen ist. Wir wünschen euch viel Spaß.
Und dann würde ich jetzt gerne Karin Stöckner noch mal kurz vorstellen, die den letzten Vortrag heute hält. Sie ist seit 2019 Professorin für Soziologie an der Universität Passau, hatte davor zahlreiche Gastprofessoren inne, zum Beispiel an den Universitäten Frankfurt, Gießen und auch an der Hebrew University in Jerusalem, forscht seit vielen Jahren zu Antisemitismus, insbesondere zu dessen Überschneidungen mit anderen Ideologien wie Sexismus, wozu sie auch jetzt gleich sprechen wird, Nationalismus und Rassismus. Dazu auch eine Monographie publiziert 2014. Beschäftigt sich auch mit dem Verhältnis von Intersektionalität und Antisemitismus und dem zwischen kritischer Theorie und Feminismus. Also hier so ein ganzes Dreieck. Ist eben nicht nur Gründungsmitglied dieses Arbeitskreises, sondern auch Co-Chair des Research Network on Racism and Antisemitism in der European Sociological Association. Karin, du hast das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr,
Recording in progress.
Zu können von dieser Tagung nach fünf so wunderbaren Vorträgen und vor dem Hintergrund des bisher vorgetragenen, der Charakteristika des israelbezogenen Antisemitismus in den unterschiedlichen Kontexten, wie wir gehört haben, möchte ich nun zum Abschluss auf die merkwürdigen Verbindungslinien zwischen bestimmten Strömungen eines globalen Feminismus und israelbezogenem Antisemitismus eingehen. Und merkwürdig nenne ich die Verbindungslinien deshalb, weil
Recording stopped. Recording in progress.
Die Verbindungslinien deshalb, weil Feminismus vom Grundverständnis her emanzipatorisch ist, während der Antisemitismus den Inbegriff der anti-emanzipatorischen Reaktion und Rebellion darstellt. Und wie gehen nun also diese beiden Momente ineinander? Und es wird sich herausstellen, dass jene feministischen Strömungen, die ich hier kritisiere, und ich möchte hier nochmal auch anschließen an das, was Philipp gerade ausgeführt hat. Es geht mir nicht darum, Feminismus generell zu kritisieren, sondern es geht um bestimmte Strömungen innerhalb des Feminismus, um bestimmte feministische Strömungen, so könnte man vielleicht auch sagen. Und dann wird sich herausstellen, dass diese bestimmten Strömungen, die ich hier kritisiere, unter Emanzipation etwas anderes verstehen, als in einer Tradition von Hegel über Marx zur kritischen Theorie üblich ist. Und dass andererseits dieselben feministischen Strömungen den israelbezogenen Antisemitismus oft gar nicht erkennen oder ihm mitunter sogar eine oppositionelle Kraft gegen die weltweiten Eliten und gegen Imperialismus und gegen Ausbeutung des globalen Südens bescheinigen. Also das nur zum Hintergrund. Ich gehe in diesem Vortrag von bestimmten Engführungen des intersektionalen Feminismus aus, die sich namentlich im Queer BDS manifestieren, also in einer Allianz zwischen internationalen Queers, queeren Gruppierungen, aber auch Einzelnen, und der Boycott Divestment Sanctions Kampagne. Ich beginne mit einer kurzen Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Problematiken, wie intersektionaler Feminismus Juden und Jüdinnen sowie die Kritik des globalen Antisemitismus ausschließt, und biete dann in einem zweiten Schritt eine Deutung dieser Vorgänge an. Und es kann sein, dass vielen unter Ihnen diese Beispiele bekannt sind. Ich gebe sie aber trotzdem, damit wir so ein bisschen einen Anknüpfungspunkt haben und auch sehen, worum es denn da eigentlich geht. Also Intersektionalität gewinnt seit den 1990er Jahren, kann man sagen, zunehmend an Einfluss und fungiert in vielen neuen linken Bewegungen als Basis für globale Solidarität in dem Sinn, dass Feministinnen nicht die Augen vor anderen Formen der Unterdrückung verschließen dürfen, weil sich Unterdrückungen nach Gender, Sexualität, Ethnizität und Klasse jeweils gegenseitig durchdringen und also nicht isoliert voneinander auftreten. Welche Formen von Unterdrückung innerhalb des Intersektionalitätsrahmens aber wahrgenommen werden, Geltung erlangen und auch bekämpft werden, das liegt nun wiederum nicht so offen auf der Hand. Meistens wird das Spektrum auf Ethnizität und Gender, neuerdings auch auf Religion zurückgebunden. Das Klassenmoment tritt zunehmend in den Hintergrund in den letzten Jahren. Und was insbesondere auffällig ist, ist, dass der Antisemitismus selten eine Berücksichtigung findet innerhalb dieses Intersektionalitätsrahmens. Insbesondere derjenige Antisemitismus, der sich auf Israel bezieht. Es ist dies ein neuer intersektionaler Feminismus, kann man sagen, der sich in expliziter Opposition zu einem weißen Feminismus positioniert. Palestine is a feminist issue, wird hier erklärt, aber nur sehr eingeschränkt. Also Palästina ist nur sehr eingeschränkt eine feministische Debatte, nämlich immer dann, wenn es gegen Israel geht. Während patriarchale und homophobe Strukturen innerhalb der palästinensischen Gesellschaft viel seltener thematisiert werden. So haben erst im Mai 2021 mehr als 120 Women's Studies Programme in den USA einen Aufruf des Palestine Feminist Collective zur Dekolonisierung und Befreiung Palästinas unterstützt. Und in dieser Unterstützungserklärung ist wiederum das Auffällige, dass homophobe und patriarchale Gewaltherrschaft von Hamas und von Fatah mit keinem Wort erwähnt wird. Man sieht auch, dass es, man sah auch in den letzten Jahren, dass es immer wieder zu Debatten um Antisemitismus in den Reihen von Aktivistinnen kam, die sich einem intersektionalen Zugang verpflichtet fühlen. Und wie solche intersektionalen Identitätskonstruktionen, wir hatten vorhin schon das Schlagwort der Identitätspolitiken, wie diese Erfahrungen von Jüdinnen und Juden ausschließen, zeigt das Beispiel des lesbischen Chicago Dyke Marshes von Juni 2017, an dem zwei Frauen die Teilnahme verweigert wurde, weil sie Regenbogenfahnen mit Davidstern trugen. Die Veranstalterinnen werteten diese Fahne als Symbol des Zionismus und dieses Symbol würde dann wiederum andere Teilnehmerinnen unsicher fühlen lassen. Jüdische Aktivistinnen, so die Veranstalterinnen, wären willkommen bei dem Marsch, solange sie sich zum Antizionismus bekennen würden. Und hier auch wiederum ist das Auffällige, dass von keiner anderen Gruppe verlangt wurde, sich zu einem Nationalstaat explizit zu verhalten, sei es nun positiv oder negativ, und keine andere spezifische Form der nationalen Identifizierung wurde explizit ausgeschlossen. Im Nachgang wurden dann die Organisatorinnen des Dyke-Marsches auch nochmal offener, nochmal expliziter und erklärten, dass Zionismus und Rassismus das Gleiche seien, dass Zionismus und White Supremacy gleichzusetzen seien. Noch deutlicher wird das Problem von Intersektionalität, Identitätspolitik und Antisemitismus im Rahmen des Women's March on Washington, einer großflächigen, ihrem Selbstverständnis nach intersektional-feministischen Kampagne gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und Antifeminismus. Diese Kampagne hat sich im Herbst 2016 nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA gebildet und war damals noch eine relativ diverse Plattform. Drei der damaligen inzwischen zurückgetretenen Kampagnenvorsitzenden, Linda Sausruhe, Tamika Mallory und Carmen Perez, gerieten immer wieder in die Kritik, den Antisemitismus zu bagatellisieren oder sogar zu befördern. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Linda Sausruhe verteidigte die islamische Scharia, weil diese das Zinsnehmen verbiete. Sie unterstützt BDS, sie nennt Israel einen Apartheidstaat und sie deklarierte, dass Feminismus und Zionismus einander ausschließen würden. Warum? Da eben der Zionismus rassistisch sei und eine Solidarität mit palästinensischen Frauen unmöglich macht. So auch der Blogger Chaime Omar Yassin, den ich hier nur kurz zitieren möchte. Zitat Anfang: Wenn Gender von allen ethnischen Gruppen geteilt wird, kann der Feminismus nicht zionistisch sein, genauso wie er nicht neonazistisch sein kann. Ein Feminismus, der kein Verständnis dafür hat, wie er sich mit ethnischer Unterdrückung überschneidet, ist einfach eine Variante der weißen Vorherrschaft. Zitat Ende. Woher kommen nun aber solche Denkweisen, solche Verhaltensweisen, solche Vorkommnisse? Ich denke, dass sie zum Teil tatsächlich aus manifestem Antisemitismus der Aktivisten und Aktivistinnen herkommen, die den Antisemitismus quasi als Opposition zu Kolonialismus und Imperialismus maskieren. Ich glaube aber trotzdem und noch viel mehr, dass das Problem, das Intersektionalität mit dem Antisemitismus hat, tiefer geht. Und schon in einem bestimmten Verständnis von Intersektionalität liegt, dass den Antisemitismus konzeptionell ausschließt. In der Regel reagiert Intersektionalität auf das Ineinandergreifen von Ethnizität, Klasse und Geschlecht als Diskriminierungs- und Herrschaftsachsen. Und hier nun passt Antisemitismus nicht so wirklich hinein. Es passt nicht in die Kategorie Ethnizität, da sich der Antisemitismus in wesentlichen Punkten von den heute vorherrschenden Rassismen unterscheidet. So sehr er auch selbst mit rassistischen Momenten operiert. Aber im Unterschied zu den meisten Rassismen funktioniert der Antisemitismus wesentlich über Verschwörungserzählungen, die bei Juden und Jüdinnen eine geheime Macht, übermäßigen Einfluss in Medien, Ökonomie und internationaler Politik erwittern und die Israel als illegitimen Staat verurteilen. Diese Zuschreibungen passen nicht in die intersektionale Trias Race, Class und Gender, mit welcher die Unterdrückten der Welt gemeint sind. Im Antisemitismus und insbesondere demjenigen, der sich an Israel festmacht, gelten Juden und Jüdinnen nicht als unterdrückt und verfolgt, sondern selbst als Unterdrücker und Verfolger. Dass das auch in manchen intersektionalen Kontexten so gesehen wird, ist eine implizite Übernahme antisemitischer Stereotype. Geschichte und Gegenwart des globalen Antisemitismus werden schlichtweg ausgeblendet. Es zeigt sich deutlich, und das hatten wir schon mehrmals angesprochen an diesem Nachmittag, wenn jüdisch sein und Whiteness, Zionismus und White Supremacy diskursiv und ideologisch verschmelzen. Es werden dann nicht mehr mit diesem Whiteness-Train nicht mehr unbenannte und unhinterfragte Machtstrukturen offengelegt, in denen weiße Menschen tendenziell mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten, mehr Einfluss und mehr Sicherheit haben, sondern angewendet auf Juden und Jüdinnen wird dieser Whiteness-Frame im Grunde zu einer Bestätigung altbekannter antisemitischer Stereotypen, nämlich von einer angeblichen jüdischen Übermacht, dass Jüdinnen und Juden Medien, internationale Politik und globale Ökonomie kontrollieren würden und der Staat Israel die Speerspitze des westlichen Imperialismus im Nahen Osten sei. In solchen Zusammenhängen erscheinen dann Juden und Jüdinnen nicht nur als Weiße, sondern in der Tat als Superweiße. Sie erscheinen nicht als Kolonisatoren, sondern als Superkolonisatoren. Und womit also wiederum der globale Antisemitismus aus den antirassistischen, intersektionalen Analysen und Praktiken ausgeklammert werden kann. Diese Sichtweise gewinnt insbesondere im Westen unter Academics und Künstlern und Künstlerinnen immer häufiger, immer mehr an Popularität. Die Welt wird hier mitunter auch eingeteilt, simpel in Unterdrückte und Privilegierte, und daraus werden dann jeweils homogene Lager geschmiedet. Und unter diesen Umständen ist es schwierig zu erkennen, wie Antisemitismus in seiner ganzen Breite funktioniert und wie er auf Jüdinnen und Juden weltweit wirkt. Was hier aber auch deutlich wird, ich habe vorhin angesprochen, dass es wichtig ist zu unterscheiden zwischen Antisemitismus und Rassismus. Es ist aber ebenso wichtig, diese Unterscheidung nicht zu strikt zu ziehen und nicht zu übertreiben, weil sonst eben wiederum die Gemeinsamkeiten zwischen Rassismus und Antisemitismus aus dem Blick geraten und der Antisemitismus erst recht aus dem intersektionalen Analyserahmen hinausfällt, weil dann Jüdinnen und Juden nicht als eine Minderheit erkannt werden, die jahrhundertelang rassistisch verfolgt wurde und immer noch wird, sondern das Bild wird verkehrt. Sie erscheinen als weiße Elite, die in Israel selbst rassistisch agieren würde, was wiederum antisemitisch instrumentalisiert werden kann. Und ein Antisemitismus, der sich darauf beruft, kann dann sogar noch als oppositionell und tadellos antiimperialistisch erscheinen. Eine weitere beunruhigende Entwicklung ist die Allianz zwischen international feministischen und queeren Bewegungen und der Boycott, Divestment und Sanctions-Kampagne. Diese Allianz geht weit über die Solidarität mit unterdrückten Palästinenserinnen und Palästinensern hinaus. Der Antizionismus, und das ist das Auffällige, wird nämlich wichtiger als der Kampf gegen Homophobie und Patriarchat. Ja, die Anti-Homophobie wird, wenn sie sich gegen arabische Communities richtet, zuweilen sogar als rassistisch und antimuslimisch bezeichnet und verunglimpft. Das wird insbesondere im Vorwurf des Pinkwashing deutlich, der besagt, dass das offizielle Israel die liberale Gesetzgebung in Bezug auf LGBTI-Rechte instrumentalisieren und missbrauchen würde, um von Menschenrechtsverletzungen in der Westbank abzulenken. Als Konsequenz wird der internationale Boykott von queeren Veranstaltungen in Israel gefordert, wenn sie mit öffentlichen Geldern kofinanziert werden, was bei so gut wie allen Veranstaltungen in der einen oder anderen Art und Weise der Fall ist. Die Empörung richtet sich von Seiten dieser Aktivisten und Aktivistinnen offensichtlich nicht in erster Linie gegen mangelnde Rechte von LGBTI-Personen, denn wenn das so wäre, müssten die arabischen und islamischen Staaten und Gesellschaften erst recht scharf kritisiert werden. Das geschieht jedoch kaum. Die Empörung gilt den tatsächlich sexuellen Grundrechten, also gilt einer Inszenierung, die an tatsächliche sexuelle Grundrechte gebunden sind. Eine Inszenierung als liberale Gesellschaft, während gleichzeitig die Westbank weiterhin besetzt bleibt. Die Besatzung selbst wird, wie bereits öfters angesprochen heute, als bloße Schikane und als Manifestation von Kolonialismus der schlimmsten Art betrachtet, während die von der Westbank und von Gaza ausgehende Terrorgefahr entweder nicht ernst genommen oder auch häufig als bloße Reaktion auf Israels sogenannten Staatsterrorismus gesehen wird. Gleiche Ignoranz ist in Bezug auf die Forderung vieler BDS-Aktivisten und Aktivistinnen zu beobachten, den Staat Israel in einem Großpalästina from the river to the sea aufzulösen. Darüber hinaus wird Israels LGBTI-Politik als eine imperialistische Agenda verstanden, die aus einem in dieser Perspektive unzulässigen Universalismus heraus das Ziel habe, den arabischen Gemeinschaften westliche liberale Ideen aufzuzwingen und eben diese Gemeinschaften als homophob abzuwerten, weil sie nicht den gleichen Standards der liberalen Gesetzgebung gegenüber LGBTI einhalten. Dies wird auch als Homonationalismus bezeichnet, ein Argument, das im Zentrum aktueller postkolonialer Theorien und globaler Solidaritätsaktivitäten steht. Internationale Pinkwatchers, also Aktivisten und Aktivistinnen, welche die vorgebliche Pinkwashing-Agenda Israels an den Pranger stellen, verbinden damit die Forderung an internationale Queers, israelische Festivals und dergleichen zu boykottieren und umgekehrt israelische Künstlerinnen und Künstler, Academics und so weiter im internationalen Raum auch zu boykottieren, ihnen die Teilnahme an Veranstaltungen zu verwehren. Eine Aktivistin, die mit solchen Aktionen immer wieder öffentlich in Erscheinung tritt, ist Angela Davis, ehemalige Protagonistin der Black Panther-Bewegung und des Black Feminism. Sie hat sich in den letzten Jahren insbesondere dem antikolonialen Kampf für die Befreiung Palästinas verschrieben. Für sie ist die Befreiung Palästinas primäres Ziel einer internationalen Queerbewegung. Aber sie geht nicht näher darauf ein, wie diese Interessen einer internationalen LGBTI-Bewegung und die der palästinensischen Befreiungsbewegung eigentlich zusammengehen. Sie spricht von einer Intersectionality of Struggles, geht jedoch nicht weiter darauf ein, wo diese Überkreuzungen sein sollen, was diese Interessen gemeinsam haben, was das gemeinsame Interesse überhaupt ist, genauso wenig, wie sie darauf eingeht, wie die Unterschiede unter Palästinensern und Palästinenserinnen sind. Also vielmehr wird Palästina als ein homogener Block konstruiert, der nicht selbst durch massive Konflikte zerrüttet wäre. Also hier die Vorstellung eines einheitlichen Volkes, auf das man dann auch sich verlassen kann und vieles projizieren kann. Das Gemeinsame von Queers weltweit und von Palästinensern und Palästinenserinnen wird von Davis im Kampf gegen Zionismus und Israel verortet. Auf der anderen Seite ist Davis ziemlich klar, worum es in dem Kampf von Queer BDS nicht geht. Es geht nicht explizit darum, Queers in Palästina zu unterstützen, die sich weigern, den Kampf gegen Israel in den Vordergrund zu stellen. Queer BDS, so Davis, richtet seine Botschaft an alle potenziellen Unterstützer von BDS. Es geht also um Antizionismus und nicht um den Kampf für individuelle Rechte von LGBTI. Palästinensische Queers werden hier also Zeugen und Zeuginnen davon, dass es im westlichen, vorgeblich intersektionalen Kampf gegen den Zionismus nicht um ihre Special Interests und sexuellen Rechte geht, sondern dass sie diese Rechte und diese Interests dem Konstrukt eines homogenen palästinensischen Volkes unterordnen sollen. Man kann vielleicht sogar sagen, dass Kultur und Nation sexuelle Orientierung als Identifikationsfaktor aussticht. So wird aus einem vorgeblich intersektionalen Kampf eine Single-Issue-Angelegenheit des Antizionismus. Es ist also völlig konträr zur Intersektionalität, was hier gemacht wird. Entsprechend sehen die Aktivisten und Aktivistinnen der palästinensischen queeren Gruppe Al-Quds bei aller Homophobie, die ihnen entgegenschlägt, sich als Teil der palästinensischen Gesellschaft. Das Feindbild Israel und Zionismus überdeckt hier die realen Konflikte innerhalb der palästinensischen Gesellschaft. Und deshalb ist es für diese Aktivisten und Aktivistinnen so schwierig, sich mit der LGBTI-Kultur Israels zu identifizieren und auf dieser Grundlage die palästinensische Politik als homophob zu kritisieren. An solchem radikalen Purismus, in dem der Antizionismus den Ansatz zur Befreiung von LGBTQ prägt und überdeckt, daran gibt es Kritik, namentlich auch von queerer palästinensischer Seite. Hier wird gesehen, dass Pinkwatching-Aktivisten und Aktivistinnen queeren PalästinenserInnen einen Bärendienst erweisen würden, indem sie eben den Antizionismus gegenüber der Antihomophobie priorisieren. Sie führen mehr einen Kampf gegen Israels vorgeblichen Homonationalismus als gegen die Homophobie der palästinensischen Autonomiebehörde, genau jener Behörde, die schon vor 2 Jahren jegliche Aktivität der queeren Gruppe Al-Quds in der Westbank verboten hatte, weil diese Gruppe vorgeblich die palästinensischen Werte zersetzen würde. Nun, die Gruppe kann nun noch aktiv sein in Israel selbst, kann ihre Aktionen und Aktivitäten in Israel selbst ausführen, in einem Staat also, der laut der Gruppe selbst ein Apartheidstaat ist und die Rechte von queeren PalästinenserInnen systematisch unterdrücken würde. Dieser merkwürdige Shift von Antihomophobie hin zu Antizionismus belegt, dass intersektionale Kämpfe hier immer mehr zu einem Single-Issue-Kampf gegen Zionismus und Israel zusammenschrumpfen. Der Konflikt palästinensischer Queers um die Möglichkeit und Unmöglichkeit queerer Lebensweise innerhalb der palästinensischen Communities wird eng geführt und abgelenkt auf die israelische Besatzung, womit gerade das Gegenteil von Intersektionalität stattfindet. Und es ist nun zu beobachten, dass westliche postkoloniale und queere Aktivistinnen und Aktivisten wie etwa Jasbir Pua oder Joseph Massad aus der sicheren westlichen Position heraus, in der sexuelle Rechte von Queers anerkannt werden, nun Sichtweisen schüren, dass Pinkwashing und Homonationalismus schwerer wiegen würden als die komplette Verweigerung von Rechten für LGBTIQ in islamischen Staaten und Gesellschaften. Damit einher geht zuweilen auch eine Denunziation von queeren Aktivisten und Aktivistinnen, die mit israelischen AktivistInnen kooperieren, eine Denunziation als Agenten des Imperialismus. Damit findet eine fundamentale Entmündigung von Queer-Aktivistinnen weltweit statt und wird ein enormer Druck ausgeübt, sich der Single-Issue-Policy des Antizionismus zu beugen. So führt der palästinensische Theoretiker und Queer-Aktivist Saed Rajan aus, der definitiv nicht im Verdacht steht, einseitig pro-Israel zu sein. Gegenüber solchem stagnierenden, radikalen Purismus plädiert Rajan für einen Materialpragmatismus, der auf einen größeren Pluralismus innerhalb der queeren palästinensischen Bewegung abzielt. Was machen wir aber nun mit Intersektionalität und Antisemitismusforschung? Heißt das nun, was heißt das für das Verhältnis von Intersektionalität und Antisemitismus? Müssen wir das Konzept als Ganzes verloren geben, weil es antisemitisch instrumentalisiert wird? Ich denke, das wäre definitiv der falsche Weg. Und ich denke, dass das nicht nur der falsche Weg wäre, weil das Konzept Intersektionalität so populär ist und weil es deshalb zurückgefordert werden soll. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ich denke doch auch, dass in dem Konzept Intersektionalität tatsächlich etwas angelegt ist, das für eine Antisemitismuskritik fruchtbar gemacht werden kann. Und um das aber auszuführen, um das Konzept fruchtbar zu machen, ist es notwendig, Intersektionalität auf eine gewisse Weise zu reformulieren. Und es wurde schon angesprochen, dass in den letzten Jahren eine zunehmende identitätspolitische Fundierung von Intersektionalität zu beobachten ist, dass also Diskriminierung in erster Linie als Unterdrückung einer Gruppe durch eine andere gesehen wird, was wiederum häufig zu Hierarchien von Viktimisierung führt. Und ausgeblendet oder immer weniger in den Blick genommen werden die objektiven Durchdringungsverhältnisse unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Die müssten also immer mehr in den Blick gerückt werden, um das tatsächliche Potenzial von Intersektionalität wieder freizulegen. Um beispielsweise zu untersuchen, wie der Antisemitismus auch rassistisch, sexistisch und nationalistisch operiert. Im Fall des israelbezogenen Antisemitismus kommt dann noch eine bestimmte antinationalistische Komponente hinzu, die zwischen vorgeblich authentischen und künstlichen Nationen unterscheidet. Es ist ja nun gerade das Spezifische am Antisemitismus, an den unterschiedlichen Varianten auch des Antisemitismus, dass er sich so elastisch und flexibel mit anderen Ideologien vermischt und Momente von anderen Ideologien in sich aufnimmt, die ihn vielleicht in den Vordergrund treten lässt. Wie auch schon gesagt wurde, niemand nennt sich heute mehr, außer Neonazis, nennt sich heute mehr Antisemit. Es kann unterschiedliches anderes in den Vordergrund treten. Und trotzdem aber sind die antisemitischen Momente, Elemente im Hintergrund oder in den anderen Momenten nach wie vor wirksam. Also für mich ist Antisemitismus selbst ein Paradebeispiel einer intersektionalen Ideologie. Es ist ein ganz anderer Zugang zur Intersektionalität als der identitätspolitisch orientierte. Und ich spreche hier von einer Identität, von Intersektionalität von Ideologien und nicht von einer Intersektionalität von Identitäten. Was es nun auf sich hat mit den Identitäten und was nun eine gute oder schlechte Identität, ab wann Identität repressiv wird und ab wann sie aber doch progressiv ist, ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, das kann man dann irgendwann anders mal diskutieren. Was die Antisemitismusforschung und Intersektionalität anbetrifft, denke ich, dass wir ständig auf diese ideologischen Überschneidungen hinweisen müssen, um den aktuellen Trend der Fragmentierung, der Entsolidarisierung und des repressiven Partikularismus zu verhindern. Diese Trends der Entsolidarisierung, der Fragmentierung und auch der identitätspolitischen Enge hat Vivian Teitelbaum, die Mitbegründerin des Feminist Observatory of Violence Against Women, treffend als Identitätshausarrest bezeichnet. Und ich glaube, das ist wirklich eine sehr gute Bezeichnung dafür, womit wir es zu tun haben. Wir müssen also die Perspektive wieder öffnen und Intersektionalität als das sehen, was sie auch sein kann. Ein Rahmen, um die großen Zusammenhänge zu analysieren, die unsere Gesellschaft konstituieren. Ein Rahmen, der eine bestimmte Universalität und in dem Sinn Solidarität erst ermöglicht und damit in der Lage ist, die Enge selektiver Empathie und restriktiver Identitätspolitik zu durchbrechen. Was eine intersektionale Analyse von Ideologien auch kann, ist die Praxis der Koalitionsbildung voranzutreiben, sodass Antirassismus und der Kampf gegen Antisemitismus nicht mehr als Gegensätze erscheinen, sondern erkannt wird, dass es ein gemeinsamer Kampf ist. Und dafür ist es aber notwendig, den malatenten, war ganz offenen Antisemitismus in manchen intersektionalen Zugängen zu adressieren und zu kritisieren. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Ja, ihr hörtet die STU-Radio-Sendung und zwar heute mit zwei Vorträgen. Ein Vortrag von Karin Stöckner, der soeben zu Ende ging, mit dem Titel Israel-bezogener Antisemitismus und Gender. Und im ersten Teil der Sendung hörtet ihr von Philipp Lenhardt die Heilung der Welt von Israel, Anmerkungen zur Causa Mbembe. Das Ganze waren zwei Vorträge aus einer Tagung von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 17. Juni diesen Jahres und organisiert wurde das unter anderem von der Uni Passau. Hier folgt jetzt die Zunig Radio Show, bei der wir euch wie immer viel Vergnügen wünschen und wir hören uns dann wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Bis dahin.